Ich hoffe sehr, dass meine Stimme einigermaßen hält. Ich habe mir gestern eine Erkältung eingefangen. Und ich darf jetzt diesen ersten Teil dieser Verse noch einmal lesen und möchte versuchen, darüber etwas zu sagen. Titus 2, Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Euch ist wahrscheinlich aufgefallen, dass dieser Satz mit einem Denn beginnt. Was bedeutet das? Der bezieht sich also auf die vorigen Verse. Und wenn wir hier diesen Vers 11 richtig verstehen wollen, müssten wir eigentlich die ganzen Verse vorher auch lesen. Denn dieser Vers 11 begründet das, was vorher gesagt oder auch gefordert wird. Aber ich lese nur den letzten Satz vor dem 11. Vers, nämlich, auf dass sie die Lehre, die unseres Heiland Gottes ist, zieren in allem. Ab Kapitel 2, Vers 1 spricht Paulus verschiedene Personengruppen an. Er beginnt mit den Männern, den alten Männern, dann mit den alten Frauen, dann mit den jungen Frauen, dann mit den jungen Männern und schließlich auch mit den Angestellten, mit den Knechten, wie sie sich im Alter verhalten sollen. Und dann begründet er das mit dem Vers 11, denn die Gnade Gottes ist erschienen. Sie sollen die Lehre des unseres Heiland Gottes zieren in allem, denn die Gnade Gottes ist erschienen. Es geht also um unser Altersleben hier in diesen Versen, um unser Verhalten. Also unser praktisches Leben, unser Verhalten in verschiedenen Umständen, manchmal auch in nicht so guten Umständen, soll das Evangelium, das Wort Gottes, zieren, anziehend machen, attraktiv machen. Und hier steht ein interessantes Wort im Griechischen, nämlich das Wort Kosmeo. Und das kennen wir ja einigermaßen gut, besonders die Damen unter uns. Von diesem Wort kommt das Wort Kosmetik natürlich oder auch Schmücken. Also dieses Wort zieren hier im Griechischen Kosmeo hat etwas zu tun mit anziehend machen, mit attraktiv machen. Und das finde ich sehr schön, dass wir also aufgefordert werden und jeder von uns hier, der sich zum Herrn bekennt, dass wir durch unser Altersleben, durch unser Verhalten miteinander das Evangelium, das Wort Gottes und den Herrn letzten Endes anziehend machen sollen, zieren sollen. Können wir das? Nun, ich denke so, in vielen Lebensbereichen verstehen wir, wie man etwas anziehend machen kann. Also wenn es morgen Nachmittag hier Kuchen gibt, was ich sehr hoffe, dann werdet ihr feststellen, je nachdem, wer hier die Verantwortung hat für die verschiedenen Kuchentypen und Sorten, wenigstens wenn Margarete und Ilse hier sind, die haben dann meist auf irgendeiner Kuchensorte dann oben noch so eine Marzipanmöhre drauf. Und da greife ich natürlich als erstes zu, weil ich das unheimlich schön finde und gerne Marzipan esse und mir natürlich denke, was da drunter ist, muss genauso schön sein. Manchmal hat man Pech, man hat zwar eine schöne Marzipanmöhre, aber der Kuchen ist ziemlich trocken. Aber Sinn der Sache war ja, dass man da hingreift, dass man schon das Wasser im Mund zusammenläuft und dann mit Heißhunger dann auf diesen Kuchen stürzt. Also, das ist auch ein Stückchen Kosmetik. Man möchte durch eine Kleinigkeit obendrauf etwas schmackhaft machen, anziehend machen und Appetit wecken. Nun, Kosmetik im Allgemeinen, ja, leider ist das heute nicht nur ein Thema für Damen, sondern zur Schande und der Männerwelt, muss ich sagen, gibt es fast genauso viel Kosmetika für Männer inzwischen. Ist ja im Grunde auch nichts anderes. Wofür braucht ihr Schminke und Tünche und was weiß ich, Haarfärbemittel und Deos und dergleichen mehr? Auch um etwas anziehend zu machen, ist doch ganz klar. Und meistens ist es auch so wie bei dem Kuchen, da ist eine schöne Marzipanmöhre drauf und bei dir vielleicht auch ein schön gefärbtes Haar oder was weiß ich, eine Schraube in der Zunge oder irgendwie sowas. Aber was da drunter ist und was da drinnen ist, sieht dann oft gar nicht so gut aus. Oft nur Bluff und Tünche und eine Maske. Aber hier wird uns gesagt, dass wir durch unser Leben das Evangelium oder das Wort Gottes wirklich zieren sollen, anziehend machen sollen. Also das finde ich ganz gewaltig. Und zwar etwas anziehend machen, was an sich niemals enttäuschen wird, was unendlich wertvoll ist, aber leider in dieser Welt verkannt oder missachtet wird. Also unser verändertes Leben, besonders auch in schwierigen Umständen, soll auf den Herrn hinweisen, das Wort Gottes hinweisen, es anziehend, interessant und begehrenswert machen. Ich bin sehr dankbar, dass es in der Kirchengeschichte und hoffentlich nicht nur da Personen gegeben hat, die das wirklich geschafft haben, auch in Umständen, die nicht so leicht und einfach waren. Ich möchte euch ein Beispiel nennen und kurz vorlesen. Das hat mich immer sehr erfreut. Und zwar handelt das von einer jungen Frau. Die nach, ich glaube, nach Indien gegangen ist. Was die Christen taten, nicht was sie sagten, bedeutete alles. Ein nicht zu übertreffendes Beispiel dafür, Elisabeth Geikey, ein dunkelhaariges, blauäugiges, hübsches, schottisches Mädchen aus Dundee, wohnte in einer kleinen Hütte im Dschungel nahe bei sowieso. An die Lehmwand geheftete Bilder aus dem Kriegsruf, sie gehört zur Heilsarmee, waren die einzige Erinnerung an die Heimat. Eines Tages brachten die Dorfbewohner einen Mann zu ihr, der vor Schmerzen fast wahnsinnig war. Als sich Elisabeth auf das Strohlager niederbeugte, sah sie, dass ein langer Dorn wie ein Nagel den Fuß durchbohrt hatte. Nur die Spitze war noch zu sehen. Im Medizinkasten enthielt bloß Vaseline, das bittere Epsomsalz und Rizinusöl. Aber wenn Elisabeth auch keine Zange besaß, so hatte sie doch feste Zähne. Sie kniete nieder, erfasste den Dorn und zog ihn heraus. Dann wusch sie die Wunde mit Kokosnöl und verband sie mit sauberen Leinen. Am nächsten Tag, als die Schmerzen nachgelassen hatten, kamen die Dorfbewohner und wollten mehr über Elisabeths Gott hören. Der verwundete Mann und seine Frau wurden beide bekehrt, obwohl sie Elisabeths Predigt niemals voll verstanden. Aber eins verstanden sie. Um ein Leben zu retten, hatte eine weiße Frau mit ihren Lippen, dem heiligsten Teil ihres Körpers, den verachtetsten Teil des menschlichen Leibes, den Fuß berührt. Also das war in einer Umgebung, wo die Menschen taub waren fürs Evangelium, es gar nicht hören wollten. Und hier ist ein Mädchen, ja, das wirklich das Evangelium geziert hat durch ihr Verhalten. Und die Menschen, ja, sie werden aufmerksam auf diesen Herrn, der das Leben von dieser Frau so verändert hat. Oder ich denke an den Evangelisten Matsuzaki, leider gibt es das Büchlein nicht mehr, eine ganz bewegende Geschichte von einem japanischen Evangelisten, seine Bekehrung ist schon eine wahnsinnige Geschichte, aber dann auch, wie er dann von seinem Vater rausgeschmissen wird, wie er misshandelt wird und wie er dann schließlich, um dem Herrn zu dienen, sich der Heilsarmee anschließt und über eine Landkarte Augen zu und einen Bleistift fallen lässt unter dem Gebet, Herr, zeig mir, wo ich dir dienen soll. Das sollte man nicht unbedingt nachmachen. Und dann fällt dann der Bleistift auf ein abgelegenes Dorf, das dafür bekannt war, dass da keine Christen waren und eben nur Japaner, die dem Evangelium sehr feindlich entgegenstanden. Und er hat das dann 2-3 Mal wiederholt, auch unter Gebet. Und weil der Bleistift immer wieder dahin fiel, hat er darin den Willen des Herrn gesehen. Nun, er ist dann dahin gegangen, eine ganz traurige Geschichte, wie man ihn behandelt hat. Jahrelang hat er sich abgemüht, er musste sich mal umziehen und so weiter. Kaum jemand kam zum Glauben. Und dann passierte Folgendes. Es gab dort in dem Dorf eine Brücke über einen Fluss, so eine schlichte, einfache Brücke mit Holzbalken. Man hatte die Holzbalken dann so ein bisschen verspachtelt und verschmiert mit Erde. Und darüber fuhren dann die Karren, ich weiß auch nicht, ob da schon Autos darüber fuhren, das spielte sich so in den 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts ab. Und in der Mitte war inzwischen ein Loch entstanden. Und das war besonders gefährlich, wenn man nachts über diese Brücke fuhr, da konnte man da einstürzen und der Matsuzaki, der hatte das gesehen. Und weil kein anderer sich daran machte, diese Brücke auszubessern, hat er sich dann eines Tages Hammer und Bretter und Nägel genommen, hat sich unter die Brücke gestellt und fing dann an, da dieses Loch zu flicken. Zur gleichen Zeit kommt ein Bauer, der gerade Jauche geladen hat. Sieht den Matzuzak jeder unten, diesem verhassten Christen, fährt er mit seinem Gefährt über diese Brücke und genau über dem Loch öffnet er hinten den Tank und der Matsuzaki, der unten am Hämmern ist, kriegt eine Dusche ab mit Jauche über den Kopf. Und er wollte gerade aufschreien und sich beschweren über diese Frechheit und Gemeinheit. Da kam gleich der zweite Guss, da blieb ihm das Wort buchstäblich im Mund stecken. Aber dann hat er auch gemerkt, dass er wohl lernen muss, das aus Gottes Hand anzunehmen. Hat dann geschwiegen, hat sich unten im Bach geduscht und hat dann weiter das Loch geflickt, während der Bauer dann triumphierend nach Hause zog und seinen Spaß hatte, wie er diesen Christen da diesmal eins ausgewischt hatte. Was Matsuzaki nicht wusste, was auch der Bauer nicht wusste, dass in einiger Entfernung ein sehr reiches, aber todkrankes, tuberkulosekrankes Mädchen stand, die auf einer, oder saß auf einer Sänfte, die hatte genau das beobachtet. Sie war keine Christin, absolut nicht, aber die war durch das Verhalten dieses Matsuzaki dermaßen erschüttert, dass sie, als sie kurz vor ihrem Tod stand, diesen Mann rief und sagte: Welchem Gott dienst du? Wer hat dein Leben so verändert? Kann ich mehr über diesen Gott erfahren? Das heißt, die Lehre unseres Gottes zieren, unseres Heiland Gottes. Eine Frage an uns: Wenn mich, wenn dich ungläubige Menschen beobachten, wecken wir Interesse an unserem Herrn, dem wir bekennen, dem wir dienen möchten? Können sie sehen, dass wir ein übernatürliches Leben leben? Oder werden wir nur die Vorurteile gegen das Christentum mehren? Wenn mich jemand heute Nachmittag beobachtet hätte, wie ich mit meiner Frau umgegangen bin, der hätte wahrscheinlich nicht großes Interesse, meinen Gott kennenzulernen. Ich muss mich, bevor ich hier mich hinstellte, entschuldigen bei ihr. Schade, wenn wir in unserem praktischen Leben so wenig Christusähnlichkeit zeigen. Aber das ist unser großer Auftrag. Und dann beginnt der Vers: Denn die Gnade Gottes ist erschienen. Das ist der Grund oder auch der Motor, wie wir verändert leben können, wenn wir uns bewusst machen, dass die Gnade Gottes erschienen ist. Heilbringend für alle Menschen. Jetzt möchte ich euch bitten, mal Johannes 1 ab Vers 14 aufzuschlagen. Da wird auch auf diese Gnade Gottes aufmerksam gemacht. Und da sehen wir, dass diese Gnade personifiziert wird. Johannes 1 ab Vers 14. Und das Wort, der Jesus, wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit aus eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugte von ihm und rief und sprach: Dieser ist es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir, denn er war vor mir. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Also da sehen wir, dass die Bibel hier von dem Herrn Jesus spricht als die Gnade in Person. Und diese Gnade ist erschienen. Das Gesetz, sagt hier der Schreiber, hat Mose gegeben. Und als das Gesetz gegeben wurde, ihr kennt die Szene aus 2. Mose 19, das geschah unter Blitz und Donner. Der Berg Sinai war eingehüllt in dunkle Wolken. Die Erde bebte, Posaunenschall. Das war also ein erschütterndes Erlebnis, als dann Gott die 10 Gebote dem Mose gab. Aber hier erscheint die Gnade Gottes unter ganz anderen Umständen. Und ihr habt schon gemerkt beim Lesen dieser Verse in Johannes 1, dass der Johannes praktisch nach Worten ringt, um das zu beschreiben, was er damals gesehen hat, um die Gnade Gottes zu rühmen. Eine Herrlichkeit eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Man hat den Eindruck, dass er wirklich überfließt, voller Begeisterung, wenn er davon spricht, dass diese Gnade Gottes sichtbar wurde in dem Herrn Jesus und dass er damals dabei war. Nun, wenn wir morgen Nachmittag oder wann auch immer in Meinerzhagen uns vor die Stadthalle stellen würden und würden ausrufen voller Begeisterung, die Gnade Gottes ist erschienen, so wie der Jonas das getan hat, was würden die Menschen da sagen? Ja, sonst noch was? Interessiert mich überhaupt nicht, kein Bedarf. Was kann man schon anfangen mit der Gnade Gottes? Nun, in Afrika wird man wenig Erfolg haben, wenn man dort Heizkissen anbietet den Leuten, und ebenso den Eskimos wird man kaum einen Kühlschrank verkaufen können, weil dafür kein Bedarf ist. Aber wenn ein vierfacher Mörder am elektrischen Stuhl festgeschnallt eine Minute vor der tödlichen Spritze plötzlich hört, dass der Gouverneur ihn begnadigt, ich glaube, für den gibt es keine bessere Nachricht als dieses Wort: begnadigt, Gnade. Mit dem Begriff Gnade, mit dem Herrn Jesus, aus dem, der die Gnade ist, kann nur einer etwas anfangen, der um seine Schuld weiß und um seine Verlorenheit weiß. Ihr kennt alle dieses schöne Lied Amazing Grace von John Newton. Gnade Gottes, wunderbar. Also er beschreibt ja die Gnade Gottes und beschreibt sich selbst, wie ein Schuft und ein Schurke war und so weiter, und wie er von der Gnade überwältigt war. Er war ein Flucher. Er war ein Spötter. Er hat alles versucht, um das Christentum, um die Bibel lächerlich zu machen. Er war amoralisch. Er war als Soldat auf einem Kriegsschiff, dann auf einem Sklavenschiff. Schließlich wurde er sogar Kapitän auf einem Sklavenschiff, und dann wurde er irgendwo mal ausgesetzt und wurde ein Sklave von einer Sklavin, hat er wie ein Hund in einer Hundehütte gelebt, unter fürchterlichsten Umständen. Er konnte sich dann irgendwie befreien, kam dann weg nach langer Zeit, und dann geriet er in einen furchtbaren Sturm, als er auf dem Weg wieder nach England zurück war. Wochenlang kämpften sie wirklich da mit dem Tod, und alle mussten mithelfen, die auf dem Schiff waren. Die Masten, die waren zerbrochen, von den Segeln war nichts mehr zu sehen. Das Trinkwasser war alle, ich weiß nicht, was die überhaupt noch hatten. Und dann hat man ihn an die Pumpe oder ich weiß nicht wohin gestellt, und dann hat er so in seiner ganzen Verzweiflung nur ausgeschrien: Wenn das nicht mehr hilft, dann Gnade uns Gott! Kaum hat er das ausgesprochen, kriegt er einen Schreck. Gnade Gottes! Er hat bisher immer nur über Gott geflucht. Und das war so der erste Anstoß seiner Bekehrung. Das dauerte einige Wochen, ich weiß nicht wie viele Monate. Und dann hat dieser Mann, dieser Flucher, dieser Spötter, dieser amoralische Hund, würden wir sagen, sich bekehrt und wurde dann Evangelist und wurde Prediger und hat dann aus seinem ganzen Herzen heraus dieses Lied gedichtet, Amazing Grace. Gnade Gottes, der konnte mit der Gnade etwas anfangen. Oder ich denke an Luther. Übrigens, wenn ihr sein Leben von John Newton mal lesen wollt, komischerweise unter diesem blöden Titel Zeit der Sehnsucht erschienen, da kann sich keiner was drunter vorstellen. Da wird also die Geschichte von John Newton beschrieben. Allerdings muss man auch sagen, verbunden damit ist eine echte Liebesgeschichte, denn er hatte eine 16-jährige Freundin, eine Mary, die viel für ihn gebetet hat, während er also da unterwegs war. Und die hat dann hinterher auch geheiratet. Wahrscheinlich hat man aus dem Grund diesen Titel gewählt. Also das ist die Lebensgeschichte von John Newton. Für 3 Euro statt 9 Euro noch was könnt ihr die am Büchertisch kriegen. Ja, Gnade Gottes, wer kann da noch etwas mit anfangen? Ich denke, Luther, ich zitiere aus seinen Schriften: Ich kenne einen Menschen, der spricht ja von sich selbst, der versichert, solche Qualen oft durchgelitten zu haben, zwar nur in einer ganz kurzen Zeitspanne, doch so gewaltig, so infernalisch, dass keine Zunge es aussprechen, keine Feder es niederschreiben kann, keiner es zu glauben vermag, der es nicht selbst durchgemacht. Eine halbe, ja nur eine Zehntelstunde länger, und wer das aushalten müsste, ginge darüber zugrunde, seine Gebeine würden in Asche verwandelt. Da erscheint Gott in fürchterlichem Zorn und zugleich mit ihm die ganze Schöpfung. Nirgends an den Drinnen, nirgends ein Trost, weder innen noch außen. Alles klagt uns an. Da heult er: Ich bin vor deinen Augen verstoßen. Psalm 31, Vers 23. Da wagt er nicht mehr zu sagen: Ach Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn. Psalm 6, Vers 2. In solchen Augenblicken vermag die Seele Wie schrecklich, nicht mehr zu glauben, dass sie jemals erlöst wäre. Sie fühlt nur eins, noch ist die Qual nicht vollendet, denn sie ist ewig und die Seele vermag sich nicht für eine bloß zeitliche Qual zu halten. Da bleibt nichts anderes übrig als der nackte Schrei nach Hilfe, ein schreckliches Seufzen, das nicht weiß, wo Hilfe zu finden ist. Da ist die Seele mit dem gekreuzten Christus weit ausgespannt, dass man alle ihre Gebeine zählen kann. Kein Winkel in ihr, der nicht angefüllt wäre mit tödlicher Bitternis, mit Entsetzen, Angst, Traurigkeit. Und dies alles scheint ewig zu währen. Das schreibt Luther aus der Zeit, ja, wo er Gott gesucht hat, wo er im Bewusstsein seiner Verlorenheit und Schuld darum gerungen hat, wie kann ich als Sünder irgendwie Vergebung meiner Schuld bekommen. Ich nehme an, dass die meisten von euch so etwas im eigenen Leben nie erfahren haben. Wenn ich euch fragen würde, wie habt ihr euch bekehrt, wie sah das aus? Das war wahrscheinlich nicht ganz so tiefgehend und nicht so dramatisch. Und ich glaube, dass unser oberflächliches Bekehrtsein oder unser oberflächliches Christsein damit zusammenhängt, dass wir niemals richtig erfahren haben, praktisch erfahren haben oder gesehen haben, wie bösartig, wie schlimm wir sind und wie Gott über unser Leben denkt und urteilen muss. Spurgeon, dem war das ein ganz großes Anliegen und ich glaube, deswegen konnte Gott diesen Mann auch gebrauchen, dass die Menschen unter seiner Verkündigung wirklich ein Bewusstsein von ihrer Verlorenheit bekamen. Er selbst hat es erlebt. Er schreibt, wie er als 16-jähriger Junge zum Glauben kam, nachdem er monatelang oder jahrelang auch nach Frieden mit Gott gesucht hat. Er schreibt, mein Herz war Brachland, mit Unkraut bedeckt. Aber eines Tages kam der große Bräutigam und begann meine Seele zu pflügen. Er kam mit 10 schwarzen Pferden. Was ist damit gemeint? Richtig, das Gesetz. Das ist eine Bildersprache. Er benutzte eine scharfe Pflugschar und zog tiefe Furchen. Die schwarzen Pferde, das waren die 10 Gebote. Und zwar die Gerechtigkeit Gottes, die meinen Geist wie eine Pflugschar aufriss. Ich war verdammt, hoffnungslos, hilflos. Ich dachte, ich stünde direkt vor der Hölle. Dann kam eine neue Zeit des Pflügens in eine andere Richtung. Denn als ich das Evangelium zu hören begann, tröstete es mich nicht. Ich wünschte wohl, daran teilzuhaben, aber ich fürchtete, eine solche Gnade komme für mich nicht in Frage. Die auserwähltesten Verheißungen Gottes blickten mich finster an und seine Drohungen donnerten auf mich herab. Ich betete, fand aber keine Antwort des Friedens und dieser Zustand hielt lange an. Und jetzt macht er die Anwendung. Eine geistliche Erfahrung, die sorgsam durchmischt ist mit dem tiefen und bitteren Geschmack der Sünde, ist für den, der sie hat, von großem Wert. Es ist schwer, sie zu trinken, aber im ganzen späteren Leben wirkt sie heilend. Unsere vielen Evangelisationen machen es den Menschen leicht, Frieden und Freude zu erlangen. Ob hier der Grund für die oberflächliche Frömmigkeit liegt, die wir heute überall beobachten? Damit wollen wir über die modernen Bekehrten nicht urteilen, aber wir ziehen jene Form geistlicher Erfahrung vor, die die Seele den Kreuzesweg des Weinens führt und ihnen zuerst die eigene Schwärze zeigt, bevor sie ihr versichert, in jeder Hinsicht rein zu sein. Zu viele denken oberflächlich über Sünden und genauso auch über den Erlöser. Wer vor Gott gestanden hat, überführt und verdammt, mit dem Strick um den Hals, der wird auch vor Freude weinen, wenn er Vergebung erhält. Er wird das Böse hassen, das ihm vergeben wurde, und er wird zur Ehre des Erlösers leben, durch dessen Blut er gereinigt wurde. Das finde ich sehr, sehr treffend ausgedrückt. Und ich hoffe und wünsche, auch wenn ihr wahrscheinlich solch eine tiefe Erfahrung nicht gemacht habt, dass ihr im Laufe eures Christseins aber dann doch feststellt und erkennt in eurem Herzen, ja, dass wirklich eine unwahrscheinliche, unbegreifliche Gnade Gottes da sein muss, um solch einen Sünder wie mich zu retten, weil man im Laufe des Lebens immer mehr erfährt, wie bösartig man ist. Was geht in deinem Herzen vor, wenn du diesen Vers hier liest? Die Gnade Gottes ist erschienen. Kannst du dann auch jubeln wie Spurgeon oder wie Martin Luther? Oder so oft gehört? Oder was heißt das schon für dich? Dieser Vers hier, die Gnade Gottes erschienen, oder diese Sache, die war Ursache unendlich viele Liederdichter und Musiker, das in Worte oder auch in Musik auszudrücken. Die Gnade Gottes ist erschienen. Das kann nur einer erfahren, der den Strick um den Hals hatte und der dann begnadigt wurde. Diese Gnade Gottes erschienen, jetzt kommt der nächste Punkt, heilbringend für alle Menschen. Interessant ist, dass im Titusbrief, wie in keinem anderen Brief im Neuen Testament, Gott als der Heiland Gott erwähnt wird. 6-mal finden wir in diesem Brief diese Bezeichnung, der Heiland Gott. Finden wir nur ganz vereinzelt im Timotheusbrief sonst noch, und ich glaube im Römerbrief, ich weiß nicht ganz genau, können wir in der Konkordanz nachprüfen. Ist das nicht ein interessanter Ausdruck, Heiland Gott? Im Griechischen Soter, Erretter, Erlöser, manche übersetzen das auch so. Also nicht nur einer, der uns Sünden vergibt, sondern der uns auch von der Sünde erlöst. Es ist eine Sache, Vergebung. Aber eine andere Sache ist, auch uns frei zu machen und uns von unserer sündigen Natur zu erlösen. Das ist unser Heiland Gott, der wirklich Heil macht, Dinge in Ordnung bringt, nicht nur begnadigt, sondern ja, den Zugang zu Gott möglich macht, wie Römer 5, Vers 1 sagt, dass wir Frieden mit Gott haben und auch Zugang haben zu dieser Gnade. Dann denke ich an einen Mann, der das ganz praktisch erfahren hat. Ich weiß nicht, ob die Geschichte kennt, von dem Alan Dodd. Der wurde 1999 verurteilt. Er war ein dreifacher Mörder, wurde in Washington zum Tod verurteilt. Er selbst, das ist interessant, bat darum, nicht durch eine Giftspritze, sondern an einen Galgen zu sterben. Er hatte seine Anwälte angewiesen, alle Bemühungen zu seiner Rettung zu unterbinden. Und aus seiner Todeszelle schrieb er: Ich muss hingerichtet werden, bevor ich die Möglichkeit habe, zu fliehen und wieder zu ermorden. Wenn ich entkomme, weiß ich genau, dass ich erneut töte und vergewaltige, und ich werde jede Minute dabei genießen. Kann man sich das vorstellen? Deswegen wollte er gehängt werden, nicht nur eine Todesspritze. Der Mann hat erfahren, dass er absolut böse ist durch und durch. Aber die Geschichte geht Gott sei Dank weiter. Das schreibt Randy Elkern in diesem sehr schönen Buch voller Gnade und Wahrheit. Ist auch am Büchertisch. Und er schreibt, in Vancouver, etwa 25 Kilometer von unserem Haus entfernt, folterte, belästigte und ermordete Alan Dodd 3 Jungen. Das ist genau dieser Mann. Der Termin für Dodds Hinrichtung durch den Strang, auf seinen Wunsch hin, die erste seit 3 Jahrzehnten, wurde auf den 4. Januar 93 kurz nach Mitternacht festgesetzt. An jenem Abend beteten unsere beiden Töchter, 11 und 13 Jahre alt, am Abendbrottisch aufrichtig darum, dass Dodd Buße tun würde und sich vor seinem bevorstehenden Tod im Glauben an den Herrn Jesus Christus wenden würde. Ich machte mich mit ihrem Gebet eins, doch nur weil ich wusste, dass ich das eben zu tun hatte, Amen zu sagen. Ich blieb auf und schaute mir Spektakel an im Fernsehen. Reporter aus dem ganzen Land versammelten sich vor dem Gefängnis und 12 Medienvertreter wurden Augenzeugen der Hinrichtung. 30 Minuten, nachdem Dodd gestorben war, traten sie an der Öffentlichkeit und berichteten von dem, was sie erlebt hatten. Einer von ihnen verlas Dodds letzte Worte. Ich war der Ansicht, für mich gäbe es keine Hoffnung, keinen Frieden. Doch ich hatte Unrecht, denn ich habe Hoffnung und Frieden in dem Herrn Jesus Christus gefunden. Und diese Nachricht hatte ein Nachluftringen und ein Raunen in der Zuschauergalerie zur Folge. Die Verärgerung war offenkundig. Wie konnte jemand, der so schreckliche Dinge getan hatte, es wagen zu behaupten, er habe Hoffnung und Frieden in Jesus gefunden? Dachte er wirklich, dass Gott ihm Einlass in den Himmel gewähren würde, nach all dem, was er getan hatte? Halt deinen Mund, fahr zur Hölle, du Kindermörder! So leicht wirst du nicht davonkommen. Der Gedanke, dass Gott dort Gnade erweisen könnte, war zutiefst anstößig. Und doch starb Jesus denn nicht ebenso für Dodds Sünden, wie er es für meine tat? Keine Sünde ist größer als der Retter. Gnade ist in der Tat nicht von dieser Welt. Ich kämpfe nur deshalb mit dem Gedanken, dass Gott dort retten könnte, weil ich viel zu viel von mir selbst hielt und zu gering von meinem Herrn dachte. Und das, meine ich, das ist ein schönes Beispiel dafür, welch einen Heiland Gott wir haben, der uns Sünden vergibt, aber der uns auch wirklich befreit von der Sünde, von unserem sündig Sein. Und schenke der Herr, dass wir uns darüber freuen können und dass wir da auch mit einstimmen können in diesen Jubelruf. Die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Freust du dich darüber, dass du Zugang zu Gott hast, dass du Frieden mit Gott haben darfst, dass du nicht nur weißt, ja, meine Schuld ist vergeben, sondern du hast eine Beziehung zu diesem deinem Heiland Gott, zu deinem Erlöser. Dann kommt der letzte Punkt. Heilbringend für alle Menschen. Und da würde ich gerne einen Bibelvers zitieren, wo dieser Heiland Gott auch nochmal erwähnt wird. 1. Timotheus 2, Vers 4 oder 3. Denn dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott. 1. Timotheus 2, Vers 3 und 4. Welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ein ähnlicher Gedanke, heilbringend für alle Menschen. Er möchte gerne allen dieses Heil und die Erlösung anbieten. Das bedeutet aber nicht, dass alle Menschen versöhnt werden. Heilbringend für alle Menschen. Manche Christen, die es auch ernst meinen, die die Bibel auch lesen, schließen aus diesem Vers, dass alle Menschen mit Gott versöhnt sind. Aber das ist ein ganz großer Irrtum. Sondern das Heil, die Erlösung wird hier angeboten allen Menschen, aber es erfahren nur diejenigen, die an den Herrn Jesus glauben. Römer 3, Vers 21 bis 26 könnt ihr das nachlesen, wie die Gerechtigkeit Gottes allen Menschen angeboten wird, aber sie kommt nur auf diejenigen, die glauben. Also der Glaube ist nötig, um dieses Heil auch zu empfangen und sich darüber zu freuen. Und deswegen haben wir alle den Auftrag, Lukas 24, Vers 47, und das ist das letzte Wort, was der Jesus seinen Jüngern sagt vor seiner Himmelfahrt, in seinem Namen soll allen Völkern Buße und Vergebung gepredigt werden, angefangen von Jerusalem, ihr aber seid Zeugen davon. Und das ist der Auftrag, den wir haben, wenn hier die Gnade Gottes beschrieben wird, dass sie für alle Menschen heilbringend ist, dann sind wir diejenigen, die diese Botschaft bis in den letzten Winkel der Erde weitertragen sollten. Paulus schreibt in Römer 10, da sehr deutlich von, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Aber dann die Frage, wie sollen sie den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Und wie können sie glauben, von dem sie nichts gehört haben? Und wie sollen sie hören, wenn kein Prediger da ist? Und wie können wir predigen, wenn wir nicht gesandt sind? Also der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt aus dem Wort Gottes. Und da sind wir alle aufgerufen, wenn wir diese Gnade Gottes in unserem Leben erfahren haben, wenn wir diese heilbringende Gnade praktisch erlebt haben, ja, dass dann auch unser ganzer Wunsch ist, dass wir allen Menschen die Möglichkeit bieten, diese Gnade Gottes kennenzulernen. Nicht jeder von uns wird in die letzten Enden der Erde gehen können, um das Evangelium zu verkündigen, aber wir können alle dafür beten. Wir können da, wo wir sind, anfangen, diese Gnade Gottes zu rühmen. Und das ist mein Wunsch, mein Gebet für mich selbst auch und für uns alle, dass wir so erfüllt sind von dieser Gnade Gottes und so erfüllt werden in diesen Tagen von der Gnade Gottes, ja, dass wir es nicht mehr für uns behalten können. 2. Korinther 5, Vers 20, ein Vers, den wir alle gut kennen. So sind wir nun Gesandte an Christi Statt, als ob Gott durch uns ermahnte, wir bitten an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist unser großer Auftrag. Und hier fühlen wir so das ganze Herz des Paulus drin. Ein Gesandter an Christi Statt. Gott ermahnt durch uns, wir bitten an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Und das kann man auch nur tun, wenn man die Gnade Gottes im eigenen Leben erfahren hat. Und ich glaube, wenn es uns so schwer fällt, anderen etwas weiter zu sagen, dann ist es wahrscheinlich doch ein Beweis davon, dass wir uns irgendwie von dieser Gnade Gottes ein Stückchen entfernt haben oder dass unser Herz kalt geworden ist oder dass wir gar nicht mehr einen Blick getan haben in unsere verdorbene alte Natur. Wenn wir so jubeln könnten über diese Gnade Gottes wie Luther, wie Spurgeon und wie andere das getan haben, das wäre wunderbar. Hier in diesem Büchlein, Wie gewinne ich Menschen für Christus, beschreibt der Oswald Sanders eine ziemlich erschütternde Szene. Vor vielen Jahren wurde einmal Charles Peace, einer der berüchtigsten Kriminellen, vor den Richter gebracht. Als Einbrecher, Falschmünzer und Doppelmörder wurde er zum Tod verurteilt. Als er zum Schafott geführt wurde, ging der Priester neben ihm und bot ihm das an, was man als den Trost, den die Religion gibt, bezeichnet. Als der Priester von der Errettung durch Christus sprach, wandte sich der unglückliche Mann zu ihm und fragte: Glauben Sie es denn? Glauben Sie das wirklich? Wenn ich das glaubte, würde ich willig durch ganz England über Glassplitter kriechen, nur um dem Menschen zu sagen, dass es die Wahrheit ist. Also dass ein Priester berufsmäßig diesen Mann zu seinem Hinrichtungsort geführt und hat ihm dann den Trost der Religion geben wollen mit ein paar kalten Sätzen. Und dieser Verbrecher, der sagte: Lieber Mann, wenn du das wirklich glauben würdest, wenn ich das glauben könnte, ich würde über Glassplitter kriechen, um den Menschen diese frohe Botschaft, diese gute Nachricht weiterzusagen. Schenke der Herr, dass wir wirklich so von der Gnade Gottes erfüllt sind, dass wir glaubwürdig und mit einem ganz frohen und dankbaren Herzen das bezeugen können. Und dass wir dann auch bereit sind, wirklich nicht nur nach London, sondern da, wo der Herr uns hinschickt, den Menschen zu sagen, dass das die Wahrheit ist. Und so schließe ich dann ab mit einer kurzen Lebensgeschichte. Ich will die nur andeuten und möchte euch hier auch ein Buch lieb machen, das nicht nur die Damen unter uns lesen sollten, sondern auch die Herren. Und das ist so wunderschön. Die Lebensgeschichte von Gladys Elwart, die Frau mit dem Buch. Über diese Frau sind manche Bücher geschrieben worden, auch ein Film gedreht worden, der allerdings die Geschichte etwas verfälscht. Herberger zu Sex und Glückseligkeit, glaube ich. Dieser Film ist nicht ganz authentisch mit dem Leben. Und das ist die neueste Biografie über sie, auch von einer Frau geschrieben, einer Holländerin, die noch mit ihr im Briefverkehr gestanden hat und dann auch ihre Mitarbeiter in China kennengelernt hat. Diese Frau ist noch gar nicht so furchtbar lange tot, also ist kein Buch aus dem 17. oder 18. oder 19. Jahrhundert, sondern die Frau ist, glaube ich, 1970 in die Ewigkeit gegangen. Und diese Frau ist ein schönes Beispiel dafür, von der Gnade Gottes gepackt zu sein und bereit zu sein, diese Gnade Gottes, auch wenn man auf Scherben kriechen muss, so weit wie möglich zu verbreiten. Und dabei ist dieses Mädchen mit großen Minderwertigkeitskomplexen aufgewachsen. Und zwar war sie sehr klein, sie hatte schwarze Haare, für sie war das eine traurige Tatsache, denn ihre Schwester war groß, attraktiv und blond. Und dann hatte sie noch so glatte Haare, sie war nicht intelligent, in der Schule kam sie nicht gut klar, sie hatte nur eine Fähigkeit, sie konnte gut imitieren, schauspielen. War nicht auf den Mund gefallen, aber alles andere war bei ihr nicht vorhanden. Und sie hatte furchtbare Komplexe, weil sie in der Schule nichts tauchte und es klappte vorne und hinten nicht. Und sie sah dann ihre Geschwister, besonders ihre Schwestern, wie die eben vorne standen und attraktiv und so weiter auftraten. Also ein Mädchen, das nichts von sich hielt, das für sie auch gar keine Zukunft sah. Sie kam aber zum Glauben an den Herrn. Sie wuchs in einem ungläubigen Elternhaus und sie interessierte sich dann sofort auch für andere Menschen, auch für die Mission. Irgendwie auch für China. Und in den 30er Jahren im letzten Jahrhundert wurden dann zum ersten Mal die Türen nach Nordchina geöffnet. Die ersten Flugzeuge von Shanghai flogen in den Norden. Und das ging damals durch alle Zeitungen. Und als das Mädchen das gelesen hatte in der Zeitung, jetzt ist auch in Nordchina die Möglichkeit, dahin zu kommen, dann hat sie ein Herz gefasst hat gebetet und ist jetzt ihrem Vater hingegangen und hat zu ihrem Vater gesagt, also Vater, ich habe in der Zeitung gelesen, dass Nordchina inzwischen offen ist für Menschen und ich würde so gerne dahin gehen. Und sie hoffte natürlich, dass ihr Vater irgendwie Verständnis haben könnte. Aber der Vater war nicht gläubig. Und als er das hörte, da kriegt er einen dicken Hals und sagt, hör mal, bist du eigentlich am Spinnen? Was bist du eigentlich? Bist du eine Lehrerin? Nein. Bist du eine Krankenschwester? Nein. Ja, was bist du denn? Du kannst nur eins, reden, 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 raus! Und dann ging dieses kleine Mädchen heulend raus, ging in ihre Bude, fiel auf die Knie und sagte zu Herrn Jesus unter Tränen, ja, du hast gehört, was der Papa gesagt hat, ich bin nix, ich kann nix, ich tauge nix, das stimmt ja auch, ich kann nur reden, aber dann will ich reden für dich. Herr, ich will reden für dich. Und das hat sie so ein bisschen getröstet. Und dann hat sie sich informiert und dann hörte sie, dass es eine China-Inlandmission gibt, die also Missionare aussendet nach China. Das war auch in London. Und dann macht sie sich auf den Weg dahin und will sich da bewerben, kommt an das Haus, da steht dann groß drauf, wir vertrauen auf Gott oder auf Gott vertrauen. Und da kriegt sie natürlich ganz neuen Mut. Und dann hat sie sich da beworben und die Direktoren und die Lehrer haben sich die Dame besehen und haben natürlich ein bisschen die Nase gerümpft, weil sie irgendwie merkten, jawohl, die hat schon ein brennendes Herz, aber auch viel mehr nicht. Und na gut, 3 Monate Probezeit sollte sie dann machen. Und in dieser 3-monatigen Probezeit hat sie dann versucht, so gut wie möglich die Klausuren zu schreiben, Bibelverse auswendig zu lernen und dies und jenes und kam nicht klar, es war schwierig, alle Klausuren gingen daneben und großes Interesse für den Herrn und für die Mitmenschen, ein ganz weites Herz für andere, aber einfach nicht begabt. Übrigens das einzige Buch, was sie außer der Bibel noch kannte, war Bunyans Pilgerreise. Sie hatte eine Freundin, die sie sehr schätzte, und die hat versucht, ihr zu helfen, aber es war alles zwecklos. Sie kriegte das nicht in den Kopf rein und dann nach 3 Monaten gab es dann wieder eine Konferenz und die Lehrer saßen zusammen, da wurde sie reingeholt und dann musste man ihr mitteilen, also wir sehen, du hast ein unheimliches Interesse an dem Herrn und auch das Evangelium anderen Menschen weiterzusagen, aber dir fehlen jegliche intellektuellen Voraussetzungen, um als Missionarin nach China zu gehen. Wir können das nicht verantworten, dich zu senden. Und stand dieses Mädchen wieder alleine. Aber die hat nicht aufgegeben. Dann hat sie eine Stelle angenommen als Zimmermädchen und hat dann Geld gespart, wie sie nur eben konnte. Und dann hat sie sich dann, das ist eine lange Geschichte, eine Fahrkarte besorgt, ist dann über Russland, über die Mongolei, dann schließlich nach China, nach Nordchina gekommen und kam dann zu einer alten, schrulligen Missionarin, die schon 70 Jahre alt war. Eine Lady, mit der es sehr schwer war, auszukommen, die also überhaupt kein Verständnis für eine Mitarbeiterin hatte. Sie kam dann in ein ganz dreckiges und überhaupt nicht vorbereitetes Zimmer, kaum eine Möglichkeit da zu waschen und es war einfach schlimm. Aber diese Frau hatte irgendwie ein Herz für die Eselstreiber, die damals abends, bevor die Stadttore geschlossen wurden, mit den Eseln ihren Lasten kamen und dann eine Herberge suchten, deswegen Herberge zur Glückseligkeit. Und da hat die Gladys, dieses kleine Mädchen, angefangen mitzuhelfen und ja, im Laufe der Zeit merkte sie dann, wie gut das war, dass sie klein war, wie gut es war, dass sie schwarze Haare hatte und glatte Haare hatte, denn sie fiel kaum auf unter den Chinesen, sie sah fast aus wie eine Chinesin. Und die Tatsache, dass sie gut imitieren konnte und gut reden konnte, kam ja auch zustande, denn die konnte jetzt in einer unwahrscheinlichen Geschwindigkeit Chinesisch lernen und viel besser lernen als ihre alte vorgesetzte Missionarin. Und dann sprach sich das bald rum, dass in dieser Herberge jetzt ein junges Mädchen ist, die sorgt dafür, dass wir schönen Reis kriegen, dass wir einen sauberen Strohsack kriegen, dass unsere Esel gut gefüttert werden und wenn alles ruhig war, alle satt gegessen hatten, dann kam dieses kleine Mädchen, die Frau mit dem Buch und erzählte ihnen biblische Geschichten. Diesen Eselstreiber, die oft Analphabeten waren, die nichts vom Evangelium kannten. So startete die Gladys Elwert dort in China. Und das ist nur der Anfang ihrer Mission in China. bald wurde sie zu ganz anderen Aufgaben gerufen. Sie wurde vor Fürsten geführt. Sie musste dann praktisch Seminare halten für die Landbevölkerung. Damals hat man den Mädchen immer auf die Füße verbunden, damit die nur so tippeln konnten und so weiter. Musste die aufklären. Hat das immer verbunden mit dem Buch, die Frau mit dem Buch. Und dann Jahre später, und damit darauf möchte ich jetzt kommen, weil es eine schöne Illustration auch zu diesem Vers ist, heilbringend für alle Menschen. Sie war schon älter geworden. Sie hatte ziemlich viele Christen kennengelernt. Sie war mit einer Gruppe junger Christen sehr verbunden, die viel gebetet haben, deren Herz hatten für Tibet. In Tibet gab es so gut wie gar keine Christen, ganz, ganz wenig, und waren keine Gemeinden bekannt. Und diese jungen Christen, die hatten dann intensiv gebetet für ein ganz besonderes Gebiet oder einen Ort, wo noch nie das Evangelium hingekommen ist, und zwar ganz hoch abgelegen in den Bergen. Und die Gladys wurde so ergriffen von dem Eifer dieser jungen Christen, die solch ein Anliegen hatten für dieses Gebiet, dass sich in ihrem Herzen vorgenommen hat, sie will genau in dieses Gebiet gehen und dort das Evangelium versuchen weiterzusagen. Da sprechen die Menschen zwar eine andere Sprache, tibetisch, aber sie hoffte, dass irgendwo Übersetzer sind, die übersetzen können. Nun, da macht sie sich auf dem Weg, unwahrscheinlich schwierig, und kommt dann in die hohen Berge, findet ab und zu auch eine kleine Gruppe von Christen, bezahlt dann Träger, die ihr helfen, da diese unwirtliche Gegend da voranzukommen in die Berge. Und irgendwann ist Ende, Schluss. Die Träger wollen nicht mehr, denn sie glauben, dass da in dem abgelegenen Gebiet die Götzen oder die Götter wohnen. Sie hatten Angst davor, weiterzugehen. Und dann saß sie mehr oder weniger fest, bis auf einen Arzt, der auch Christ war, als der merkte, dass jetzt keiner mehr bereit war, mit ihr zu gehen, dann hat er sich entschlossen, diese kleine Frau zu begleiten und ihr zu helfen und auch zu übersetzen. Dann sind die beiden losgezogen, konnten kaum noch einen Weg erkennen, hatten nichts mehr zu essen, nichts mehr zu trinken, waren völlig am Ende, fix und fertig, sahen keinen Ausweg mehr und wussten nicht, was sie machen sollten schließlich. Und dann haben sich niedergekniet und noch einmal gebetet. Und dann hat dieser Dr. Huang gesagt, wollen wir nicht mal ein Lied singen? Der war jung im Glauben, der kannte auch noch gar nicht viel die Bibel. Aber er hat eine ganz große Achtung bekommen vor dieser Frau. Und sein Glaube war auch unwahrscheinlich angefacht worden durch den Glauben dieser Ladies. Dann haben sie ein Lied gesungen und plötzlich bewegt sich etwas. Und da sehen sie, dass auf einmal nur ein paar Meter entfernt ein Lama-Priester von den Tibetern, diese tibetischen Mönche, auftaucht, auf sie zugeht und dann sagt, sie möchte doch bitte mitkommen. Nun, das war außergewöhnlich, denn die Lama-Priester, diese Mönche, die dürfen normalerweise überhaupt nicht mit Frauen sprechen, sind verpflichtet, jeder Frau aus dem Weg zu gehen. Und so waren die beiden, die Gladys und auch der Arzt, total erstaunt, was hier passiert. Gladys wollte ihre Sachen nehmen, aber ihr wurde dann gesagt, lass alles liegen, wir sorgen dafür. Sie wusste gar nicht, was jetzt passieren würde. Und dann wird sie geleitet mit dem Arzt in ein Kloster, wo 500 Lamas waren, also die tibetischen Mönche, die scheinbar alle auf sie gewartet haben. Die waren in großer Eile, haben dann einen Saal hergerichtet mit Polstern und so weiter und so weiter, haben sich alle in Reihe gelegt, hingesetzt, die Arme verschränkt, wie es üblich ist, den Kopf gebeugt. Und obwohl die beiden todmüde waren, nichts zu essen hatten, nicht alle, dann wurden sie aufgefordert, doch etwas zu sagen von dem Evangelium. Und die beiden fragen sich, was wollen die hören? Wie kommen die jetzt auf das Evangelium? Was spielt sich überhaupt ab? Und dann fängt sie an, ein Lied zu singen. Hat sie Ende gemacht, alle sitzen ganz andächtig da und Arme verschränkt, gucken sie nicht an, hören ganz gespannt zu. Dann kann sie nicht mehr, da hat der Dr. Huang gesungen und dann hat sie ein bisschen aus der Bibel erzählt. Und ja, nach ein, zwei Stunden meinen die, ja, muss doch jetzt gut sein. Und die haben genug gehört, sind auch todmüde, aber die wollen offensichtlich immer mehr hören. Und dann ging Stunde und Stunde um, die haben gesungen, gelesen und scheinbar alles sehr interessiert, bis sie merkten, dass Sitte war bei den Tibetern, dass man einen Gast ausreden lässt und sich nicht darüber beschwert. Und wahrscheinlich waren die irgendwann auch sehr dankbar, dass die beiden nicht mehr reden konnten und so todmüde waren. Naja, auf jeden Fall haben sie dies dann einige Wochen dort in diesem Lama-Kloster sind die dann gewesen. Und sie stellten fest, dass die Leute alle gewartet hatten auf das Evangelium. Sie wurden immer wieder aufgesucht. Die kamen meist zu zweit dann auch in den kleinen Raum, wo die Gladys war. Da durften sie zu zweit hin. Das hatte der Oberlama da angeordnet und haben gefragt, wie kann man zum Glauben kommen? Was hat der Jesus? Was ist am Kreuz geschehen? Und so weiter und so weiter. Und als sie dann abreisen mussten, dann wurden sie vor diesen Oberlama da geführt und dann klärt sich so langsam, wie das möglich war, dass diese Lama-Priester hier so offen waren. Ein Augenblick bleibt es ganz still in dem Raum. Gladys wagt kaum zu sprechen. Doch fragt sie ihn weiter, warum hast du deinen Lama-Priestern erlaubt, mit mir zu sprechen? Das ist eine lange Geschichte, antwortet er feierlich. Aber ich werde dir berichten, was geschehen ist. Draußen, außerhalb des Klostergeländes, auf den Berghängen, wächst ein Süßholzgewächs, das von meinen Lamas gesammelt und in der Stadt verkauft wird. Vor einigen Jahren, als die Männer die Kräuterernte auf Esel geladen nach unten ins Tal brachten, durch ein Dorf kamen, sahen sie einen Mann, der ein Stück Papier schwenkte und dabei rief, wer will eins haben? Lest es, hört auf die Evangeliumsbotschaft. Sie bedeutet die Rettung und Seligkeit von Sündern und ist frei und umsonst. Wer sich zu Gott bekehrt und sie annimmt, empfängt Rettung und Seligkeit und wird ewiges Leben erhalten. Wenn ihr über das Evangelium mehr hören wollt, kommt in die Gospel Hall. Dort findet eine Versammlung statt. Die Lamas waren über diese neue Lehre außer sich und brachten den Zettel mit in das Kloster. Der Hauptlama zeigte Gladys ein altes, völlig zerschlissenes Stück Papier, das an der Wand befestigt ist. Stillschweigend stehen sie da und betrachten das wundersame, eingerissene Stück Papier, das schon so viele Jahre an der Wand hängt. Es enthält die eindeutige und schlichte Botschaft von Johannes 3, Vers 16. Jeder in diesem Kloster hat dieses Wort oftmals gelesen, beginnt der Hauptlama von Neuem. Und wenn ich lesen konnte, ließ es sich wieder und wieder vorlesen, sodass die Worte in aller Geist lebendig sind. Dieses Papier war alles, was sie mitbrachten. Aber wir haben daraus zum ersten Mal von einem Gott gehört, der Sünder lieb hat. Alle Diener und Lama stehen um den Hauptlama herum, als er nun sehr ehrerbietig vorliest, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Nachdem er diese bedeutenden Worte gelesen hatte, fährt er fort. In den folgenden Jahren, wenn unsere Leute wieder in die Kräuterernte nach unten in die Stadt, die Kräuterernte in die Stadt brachten, erhielten sie immer den Auftrag nachzufragen, wo wohnt der Gott, der Sünder lieb hat? Aber 5 Jahre lang hatten sie nichts darüber erfahren können. Stellt euch das mal vor. Die sind auf der Suche nach Gott. 5 Jahre lang. Damals hatte der Lama, der den Zettel erhalten hatte, hier im Kloster feierlich versprochen, nicht eher zurückzukommen, bis er mehr von diesem Gott gehört hat. Er und noch einige andere Lamas machen eine lange Fußreise durch die Berge, bis sie zu der kleinen Stadt Lenzhou kamen. Dort sahen sie einen Ausländer auf der Straße, dem sie die Frage stellten, kannst du uns sagen, wo der Gott wohnt, der die Welt lieb hat? Da kommen also tibetische Mönche und sprechen einen an, kennst du den Gott, der den Menschen lieb hat? Den Heiland Gott? Oh ja, antwortete er. Geht die Straße hinunter, bis ihr an ein großes Tor kommt, über dem die 3 Zeichen stehen für Glaube, Hoffnung und Liebe. Geht da hinein und man wird euch mehr erzählen. Hocherfreut gingen sie hin und fanden eine kleine Station der China-Inlandmission. Dort stellten sie dem chinesischen Evangelisten dieselbe Frage. Der sagte ihnen alles, was er darüber wusste und gab jedem von ihm ein Buch mit den 4 Evangelien ihrer Sprache. Voller Begierde, dem ganzen Kloster diesen Schatz mitzuteilen, reisten sie so schnell sie konnten zurück. Wir alle lasen zusammen die Evangelien von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Der Oberlama schweigt einen Augenblick. Mit tiefem Ernst in der Stimme fährt er feierlich fort. Wir glaubten, dass alles, was da steht, die Wahrheit ist. Aber es gab noch viele Dinge, die wir nicht begreifen konnten. Ein Text aus den Evangelien war für uns besonders wichtig. Christus hat gesagt, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Markus 16. Darum glauben wir auch, dass eines Tages die Boten den Befehl erhalten werden, zu uns zu kommen, um uns mehr von diesem wunderbaren Gott zu berichten. Das Einzige, was wir tun konnten, war warten, warten, und wenn Gott uns Boten senden würde, bereit zu sein, zu empfangen. So haben wir seit dem Empfang der Evangelien schon 3 Jahre gewartet, mit großem Verlangen, um die volle Botschaft des Evangeliums zu verstehen. Als 2 Lamas auf den Berg stiegen, um Holz zu sammeln, hörten sie das Singen. Das sind die Boten, auf die wir warten, sagte einer von ihnen. Nur Menschen, die Gott kennen, können so singen, sagte der andere. Während der eine Lama mit dieser guten Nachricht zum Kloster rannte, damit wir uns über den Empfang der lange ersehnten Boten vorbereiten konnten, ging der andere Lama euch entgegen, euch zu begrüßen. Das ist der Grund, warum alles getan wurde, um euch willkommen zu heißen. Es war der letzte Tag, wo sie dann reisen mussten. Sie hatten dort diesen Leuten das Evangelium verkündigt. Und unheimlich interessant oder auch tragisch, nur wenige Wochen später gab es dieses Kloster nicht mehr, denn die Kommunisten waren gekommen, hatten alles platt gemacht. Die 500 Lamas, die dort lebten, hatten sich mit ihrem Hauptlama in gewöhnlicher Kleidung unter die Hunderttausende von Flüchtlingen an der chinesisch-tibetischen Grenze gemischt. Nachdem sie in Flüchtlingslagern untergebracht waren, sind einige der früheren Lamas zu christlichen Predigern geworden. Von etlichen hat man später gehört, dass sie in Wahrheit als verlorene Sünder durch den Glauben an Jesus Christus Frieden gefunden haben. Sie hatten die Gelegenheit, das Evangelium von ihrem Erretter unter den vielen tausenden Flüchtlingen wie Samen auszustreuen. Nur einer weiß, ob diese Saat auf zubereiteten Boden gefallen ist und ob der Heilige Geist diese Samenkörner zu jenem Leben erweckt hat, das niemals stirbt, das bleibt bis in Ewigkeit. Gladys schreibt darüber in einem Brief: Nur die Ewigkeit wird uns einmal die Ergebnisse dieser wundersamsten Woche meines ganzen Erdenlebens zeigen, in der ich das Lama-Kloster hoch oben im Bergland Tibet besucht habe, genau an dem Ort, den die jungen Christen auf der Landkarte markiert hatten. Ja, wir haben einen Gott, der Wunder tut. Ich wünschte, dass wir auch mit solch einer Ernsthaftigkeit, aber vor allem mit einem brennenden Herzen, auch den Wunsch haben, mitzuhelfen, dass das Evangelium auch an diese Orte kommt. Und ich finde das so großartig, dass Gott da Menschen vorbereitet hat, in einer Gegend, in einer Ecke auf der Welt, die jahrelang warten, dass endlich ein Bote kommt, um ihnen das Evangelium weiterzusagen. Und das, meine ich, ist auch ein ganz großer Ansporn für dich und für mich, unser Leben in Dienst dieses wunderbaren Herrn zu stellen und diese wunderbare Gnade Gottes zu rühmen und auch weiterzutragen.